Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe werde ich euch auf den neuesten Stand bringen, was die General Manager und die Trainer in der NHL betrifft. In der letzten Spielzeit, da wurden ja jede Menge Trainer ausgetauscht, einmal kurz vor der Saison. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Fiasko rund um Mike Babcock bei den Columbus Blue Jackets, aber auch während der Saison. Jay Woodcroft und Chris Knobloch sind da natürlich prominenterweise zu nennen. Und da hat ja der Trainerwechsel auch richtig was gebracht. Und es gab eben einige Teams, die den Trainer ausgetauscht haben, nachdem sie ja die Playoffs nicht mehr erreicht haben oder aber auch komplett umgebaut haben, auch den General Manager ausgetauscht haben. Und genau um diese Teams soll es heute gehen. Bevor wir aber loslegen, noch der Hinweis, dass ihr den Podcast durch viele Dinge unterstützen könnt. Natürlich dadurch, dass ihr ihn hört, dass ihr ihn abonniert, dass ihr ihn vielleicht bewertet bei eurer Podcast-Plattform, wo ihr ihn runterladet, den Podcast, oder aber, dass ihr eben auch die Folgen, den RSS-Feed, die Homepage oder was auch immer teilt, um den Podcast ein bisschen mehr zu verbreiten. Und dann könnt ihr den Podcast auch finanziell ein bisschen unterstützen. Da gibt es einmal die Möglichkeit, das Ganze dauerhaft zu machen mit einer Art Abo über steadyhq.com/sportpassion oder aber einmalig über paypal.me/sportpassion.de. Da habt ihr eben die Möglichkeiten, ein bisschen was in die Kasse mit einzuzahlen. Und ich kann schon versprechen, dass ich auch für dieses Jahr wieder etwas geplant habe. Letztes Jahr war es die Global Series. Ob es die Global Series dieses Jahr wird, die Global Series selber in Tampere, das weiß ich noch nicht. Aber München, das Auftaktspiel im SAP Garden, ist ja keine Arena, im SAP Garden in Munich mit den Buffalo Sabres, das steht ganz fett auf dem Programm. Hängt natürlich auch noch davon ab, ob die NHL mich in die Halle reinlässt. Aber da werde ich zumindest vor Ort sein. Und dann gibt es noch die ein oder andere Idee und da hilft jeder Euro in der Kasse, um da ein bisschen das Ganze dann auch mit zu finanzieren. Also da bin ich für jeden Beitrag dankbar. Damit steigen wir ein in die Thematik neue Trainer, neue General Manager. Und da ist es tatsächlich so, dass ich jetzt nicht die komplette letzte Saison aufarbeiten werde. Da habe ich ja auch während der Saison die ein oder andere Folge dann zu veröffentlicht und mich zu Trainerwechseln geäußert. Aber ich werde all die Trainerwechsel und Managerwechsel euch jetzt hier ein bisschen vorstellen und bewerten, die ab Mitte April passiert sind. Warum Mitte April oder genauer gesagt der 18. April, weil das offizielle Ende der regulären Saison war und dann natürlich die Teams, die entsprechend die Playoffs nicht erreicht haben, handeln konnten. Und die ersten beiden, die aufgeführt werden als neuer General Manager und als neuer Trainer, die sind im Grunde gar nicht so neu, sondern die haben nur einen anderen Namen beim Arbeitgeber. Da reden wir nämlich über Bill Armstrong und über André Tourigny. Und das sind einmal der General Manager und einmal der Coach der neuen Franchise Utah Hockey Club. Da gibt es ja immer noch einen Wettbewerb, wo es um den Namen geht. Ich habe ja immer Utah Yeti favorisiert und hoffe auch drauf. Ich glaube, das ist sogar mit in der Verlosung, dass es der Name wird. Gab ja noch ein paar andere Varianten. Aber am 18. April 2024 gab es dann offiziell die neue Franchise in Utah. Und deswegen sind Bill Armstrong und André Tourigny mit aufgeführt ab diesem Datum. Tatsächlich, wenn wir jetzt einmal zurückblicken wollen, der General Manager vom Utah Hockey Club vor Bill Armstrong, das war Steve Sullivan, und der Trainer vor André Tourigny, das war Rick Tocchet. Und im Zusammenhang mit den Trainern habe ich mir noch eine Quizfrage für euch überlegt. Da könnt ihr dann im Verlauf der Sendung drüber nachdenken. Und zwar ist die Quizfrage: Wer ist der General Manager mit der fünftlängsten Amtszeit? Und die Plätze 1 bis 4, was die Amtszeit betrifft, die gebe ich euch jetzt mal vor. Und zwar hat John Cooper die längste Amtszeit als Coach, Mike Sullivan von den Penguins die zweitlängste, Jared Bednar, Avalanche die drittlängste und Rod Brindamore die viertlängste. Und ich suche den Coach mit der fünftlängsten Amtszeit. Wer ist das? Wäre ich nicht wirklich drauf gekommen am Anfang. Hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen drüber nachdenken müssen, weil auch sehr, sehr viele Teams ihre Coaches ausgetauscht haben. Also dazu zum Ende der Sendung. Wer ist der Coach mit der fünftlängsten Amtszeit in der NHL? Nachdem wir jetzt kurz auf den Utah Hockey Club geschaut haben, gehen wir zu den Teams, die wirklich Trainer ausgetauscht haben. Und das waren dann am 22.04. die Buffalo Sabres. Und die haben Don Granato ja beurlaubt und haben ihn nach 4 Jahren rausgeschmissen. Von 2021 bis 2024 war Granato Coach und er hat nicht einmal die Playoffs erreicht. Buffalo ja das Team, was mittlerweile am längsten auf eine Teilnahme an der Endrunde wartet. Und sie haben Granato ersetzt durch einen alten Bekannten, nämlich durch Lindy Ruff. Der war schon von 1997 bis 2013 Coach der Buffalo Sabres. Damals sehr, sehr lange. Also hat man eben über die längsten Amtszeiten geredet. Ich glaube, zu einem Zeitpunkt war sicherlich Lindy Ruff der Coach mit der längsten Amtszeit in der NHL. Ist dann danach nach Dallas gegangen, zu den New Jersey Devils. Die werden heute auch noch Thema sein. Ja, er hat unter anderem damals einmal das Finale erreicht. Wer erinnert sich nicht, 1999, die berühmte Niederlage gegen die Dallas Stars. Dazu gab es noch 3 Conference Finals, also durchaus auch erfolgreich in der Zeit von 97 und bis 2013 dann bei den Sabres. Lindy Ruff wieder da, man muss allerdings auch sagen, also dass Don Granato jetzt gehen musste, das kann ich nachvollziehen, weil jetzt auch zum Schluss nicht mehr so die wirkliche Entwicklung zu sehen war bei den Sabres. Ob es jetzt Lindy Ruff sein musste, der in New Jersey auch eine durchwachsene Spielzeit hatte, letztes Jahr ja mal einmal erfolgreich war, die Playoffs erreicht hat, aber ansonsten war das auch nicht mehr so viel. Also für mich ist Lindy Ruff so ein Coach, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, aber warten wir mal ab, was er vielleicht an alter Wirkungsstelle dann noch dort eben reißen kann für die Buffalo Sabres. Den nächsten Trainerwechsel, den gab es in Ottawa, das ist ja auch nicht ganz so weit weg von Buffalo, geografisch gesehen. Und da war es so, dass eigentlich der Vorgänger Jacques Martin war, wobei die Saison hatten die Senators ja begonnen mit DJ Smith. Der ist dann aber kurz vor Weihnachten am 18.12. gefeuert worden. Der ist mittlerweile übrigens Assistant Coach bei den Los Angeles Kings. Auch die werden in dieser Sendung noch auftauchen. Und es ist so, dass Smith von 2019 bis 2023 bei den Senators war und da auch eben die Playoffs nicht erreichen konnte. Jacques Martin hat dann übernommen für den Rest der Saison und dann haben sich die Senators am 7.5. für Travis Green entschieden. Und bei Travis Green ist es so, der hat auch schon einige Stationen in der NHL hinter sich. War auch in der WHL, in der AHL Coach und von 2017 bis 2022 zuletzt Coach bei den Vancouver Canucks. Hat er einmal die Playoffs erreicht und er war zuletzt Assistant Coach in New Jersey von Lindy Ruff und hat da auch temporär übernommen. Auch das, wie gesagt, wird noch Thema in dieser Sendung sein. Ja, dann das nächste Team, was den Trainer gewechselt hat, das waren die Toronto Maple Leafs und das war überraschenderweise die einzige größere Änderung in der Offseason bei den Maple Leafs. Craig Berube ist der neue Trainer, Vorgänger war Sheldon Keefe, der hat 2019 die Toronto Maple Leafs übernommen, hat 5-mal die Playoffs erreicht, aber nur eine einzige Serie gewonnen gegen die Tampa Bay Lightning 2023. Ansonsten gab es da viele Enttäuschungen für die Toronto Maple Leafs und dementsprechend hat man dann den Trainer ausgetauscht. Craig Berube, ich sag mal Coach alter Schule, eher ein harter Hund im Vergleich zu einem, würde ich eher sagen, spielerfreundlichen Coach wie Sheldon Keefe. Das ist ja oft so, dass Teams, also nach Mike Babcock kam dann eher ein freundlicherer Coach mit Sheldon Keefe. Jetzt kommt eher wieder jemand, wo man vielleicht sagen kann, der hat eine etwas intensivere Ansprache, will ich es mal ausdrücken, für die Spieler mit Craig Berube. Grundsätzlich finde ich es gut, dass die Maple Leafs was gemacht haben. Sie mussten was tun, denn so konnte es nicht weitergehen. Und dass sie jetzt gesagt haben, okay, vielleicht schauen wir mal, wie die Spieler auf einen neuen Trainer reagieren, kann ich auch noch nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe ja die eine Folge gehabt, die ihr dann auch teilweise kritisiert und auch dann kommentiert habt zu den Maple Leafs. Ich werde dann in der Vorschau bei den Maple Leafs auch zu dem einen oder anderen Punkt noch was sagen. Ja, aber Craig Berube grundsätzlich für mich nachvollziehbar als Coach, eben aufgrund der Historie, welche Trainer hatten die Maple Leafs vorher und was wollen sie vielleicht auch damit erreichen, und passt ja auch zu Brad Treliving, dem General Manager, denke ich, so von der Art des Trainers finde ich ein Stück weit besser als Sheldon Keefe, was nicht sagen oder heißen soll, dass Sheldon Keefe ein schlechter Coach ist, auch von dem hören wir heute noch. Dann kommen wir zu den Los Angeles Kings, ich habe es erwähnt, DJ Smith ist da Assistant Coach, aber Jim Hiller, das ist der Cheftrainer, der war schon während der Saison Nachfolger von Todd McLellan geworden. Der hatte bis Februar 2024 die Los Angeles Kings betreut, da auch nicht so große Erfolge gefeiert. Und jetzt ist eben Jim Hiller derjenige, der dort übernimmt. Der hat auch in der WHL schon mal gecoacht, der war schon mal Assistant Coach bei den Red Wings, war mal Assistant Coach in Toronto unter Barry Trotz bei den New York Islanders und eben dann in Los Angeles. Ist jetzt Cheftrainer geworden bei den Kings. Da war ja Marco Sturm auch in Diskussion. Der betreut ja das Farmteam der Los Angeles Kings. Sturm ist es da nicht geworden. Auch da wird Marco Sturm als Name später nochmal auftauchen. Ja, kann ich schon nachvollziehen, dass man einen Assistant Coach nimmt, dass man da sagt, der hat so ein bisschen auch oder kennt die Spieler, ist dann eben jemand, der sich nicht komplett neu einarbeiten muss. Wobei auf der anderen Seite man auch sagen muss, wenn jemand Assistant Coach war und es vorher nicht gut lief, ist er ja auch Teil des Teams gewesen. Also viele NHL Head Coaches geben ja dann auch Verantwortung ab. Dementsprechend Vorsicht, einen Assistant Coach zum Chefcoach zu machen, ist nicht unbedingt immer ein Garant dafür, dass sich dann auch etwas verbessert. Aber ja, die Los Angeles Kings setzen jetzt auf Jim Hiller. In New Jersey, da hat man eben nicht den Assistant Coach Travis Green zum Cheftrainer gemacht. Wie gesagt, der ist ja mittlerweile in Ottawa, sondern man hat sich umgeschaut und man hat jemanden gefunden, der gerade ja gefeuert worden war von den Toronto Maple Leafs, nämlich Sheldon Keefe. Der kommt zu den New Jersey Devils und ist dann Nachfolger von Lindy Ruff. Der war, wie gesagt, von 2020 bis 2024 Trainer und Stichwort erfolgreich, Lindy Ruff, er hat eine einzige Playoff-Teilnahme gehabt, einmal eine Serie gewonnen, also da im Grunde schon eine schlechtere Bilanz als Sheldon Keefe in Toronto, wobei Voraussetzungen natürlich unterschiedlich waren und Travis Green war zwischendrin noch Interims-Coach bei den Devils. Ich finde, Keefe ist ein Coach, der passt gut zu dem, was die New Jersey Devils haben, ist ein eher jüngeres Team, ist ein Team, was jetzt wirklich erfolgreich sein will, nächsten Schritt gehen will, haben sie, wie gesagt, vor 2 Jahren gemacht mit einem ersten Playoff-Sieg. Letztes Jahr war eher enttäuschend, hatte viele Gründe, nicht nur den Coach, Verletzungen waren mit dabei. Wenn man da an Dougie Hamilton denkt, wenn man da auch dran denkt, dass Timo Meier, glaube ich, am Anfang auch angeschlagen war. Viele, viele Dinge, die da nicht gepasst haben bei den New Jersey Devils. Jetzt wollen sie hoffentlich mit einem gesunden Kader, mit einem Torhüter, der neu mit dabei ist, gut angreifen. Und Sheldon Keefe ist derjenige, der da finde ich gut reinpasst, kann ja mit jüngeren Spielern auch gut arbeiten, hat da, glaube ich, in Toronto auch bewiesen, hat jetzt erstmals, finde ich, einen sehr, sehr guten Torhüter, auch mit Markström. Also ich glaube schon, dass bei den Devils da eine sehr gute Kombination ist, die sind auch ein Team, was sehr häufig genannt wird, wenn man jetzt irgendwo hört, welches Team könnte den größten Schritt machen von der letzten zur nächsten Saison. Da sind die Devils sicherlich auch mit zu nennen und vielleicht so ein kleiner Geheimfavorit auch schon vor der Saison. Klar muss man das erstmal beweisen, aber ich finde die Kombo Sheldon Keefe, New Jersey Devils eigentlich ganz gut und er wird in New Jersey wesentlich ruhiger arbeiten können als in Toronto. Natürlich ist das neben New York, aber es ist eben neben New York und nicht New York City. Ich war ja ein paar Mal schon in New Jersey in der Halle und das ist eine ganz andere Hausnummer als der Madison Square Garden und da können Trainer und Verantwortliche, glaube ich, wesentlich ruhiger arbeiten. Deswegen wird das für Sheldon Keefe, glaube ich, auch so eine kleine Erholung sein. Und interessanterweise, wahrscheinlich hat er deswegen auch das Team ausgewählt, kommt er ja wieder nach Europa. Auch da ist die Frage, ich habe vorhin erwähnt, Reisen. Vielleicht bin ich auch in Prag. Da sind die Devils dann unterwegs mit den beiden Auftaktspielen, Saisoneröffnung in Prag gegen die Buffalo Sabres. Also nicht nur für die beiden Teams, sondern komplett die NHL-Saison wird da eröffnet. Am 4. und 5. Oktober ist das Ganze. Wie gesagt, bei mir ist noch nicht klar, ob ich da dann auch aufschlage, aber wer da ist, der wird Sheldon Keefe dann sehen zum zweiten Mal hintereinander dann in Europa. Das nächste Thema, das ist wieder ein General Manager und der erste wirklich neue General Manager nach Bill Armstrong und eigentlich nur dem Ortswechsel mit der Franchise. Jetzt ein neuer General Manager bei den Carolina Hurricanes. Eric Talsky ist derjenige, der am 24.05. dort ja, verkündet wurde. Und da ist es so, dass Talsky Nachfolger wird von Don Waddell. Der hat von 2018 bis 2024 in Carolina die Fäden gezogen. Und die Geschichte von Talsky ist sehr bemerkenswert, denn der hat eigentlich ja, eine etwas ungewöhnliche Karriere. Der hat in Nanotechnologie am Anfang gearbeitet, ist dann jemand gewesen, der einen Fanblog geschrieben hat für die Philadelphia Flyers, Broad Street Hockey. Hat dann bei der SB Nation auch einen Blog gemacht, das nannte sich Outnumbers und der hat sich sehr mit Analytics beschäftigt und war zum Beispiel auf der MIT Sloan Sports Analytics Conference, das ist eine Konferenz, die es jedes Jahr in den USA gibt, sehr, sehr bekannt dort drüben, da gibt es aus vielen Bereichen im Sport immer wieder Startups, Experten, die dort neue Analytics-Methoden zeigen, mittlerweile sehr, sehr etabliert. Früher war es wirklich teilweise auch revolutionär, was da vorgestellt wurde. Und da hat Talsky eben auch ja, seine Sachen vorgestellt und darüber im Prinzip über die Arbeiten, darüber, dass er zum Beispiel Dump and Chase analysiert und kritisiert hat, ist er reingekommen in den Kosmos der NHL und 2014 haben dann die Carolina Hurricanes ihn ja, erstmal würde ich fast sagen, so als Praktikanten bzw. als Analysten auf Zeitbasis dort angestellt. Und dann irgendwann hat er immer mehr gearbeitet, hat sich etabliert, Hockey Analytics geworden, Vice President of Hockey Management, irgendwann Assistant to the General Manager geworden. Und ja, jetzt ist er General Manager, also eine ganz, ganz tolle Geschichte, die auch zeigt, dass es eben auch Teams gibt und Bereiche in der NHL, wo auch jemand der nicht irgendwo gespielt hat, der nicht irgendwo Trainer war, der nicht schon früher mal General Manager war, reinkommt in eine Franchise. Sollten wir uns übrigens auch merken, wenn wir nachher auf die letzte Personalie kommen, die Thema in dieser Sendung sein wird. Also Eric Talsky da, bemerkenswerter Lebenslauf, bemerkenswerte Geschichte und jemand, der in Carolina sicherlich sehr gut aufgehoben ist. Und der dann eben auch den Hurricanes vielleicht den nächsten Schritt ermöglichen wird, denn die stehen für mich so ein bisschen am Scheideweg. Das, was sie unter Don Waddell aufgebaut haben und auch mit Rod Brindamore zusammen geschafft haben, das hat anscheinend seine Grenze gefunden. Und jetzt ist die Frage, können sie das Team vielleicht so ein bisschen umbauen, um dann doch mal wieder eine Finalteilnahme zu haben und vielleicht auch einen Stanley Cup zu gewinnen. Das wird sehr spannend sein, das zu sehen. Ein Team, was im letzten Jahr sehr, sehr gut gespielt hat, das waren die Winnipeg Jets, aber trotzdem haben sie mit Rick Bowness nicht verlängert, der hat nämlich seine Karriere beendet, war von 2022 an bei den Winnipeg Jets und jetzt ist Scott Arniel der neue Trainer bei den Winnipeg Jets, der hat vorher schon mal in der AHL gearbeitet, hat in Manitoba gearbeitet, in Chicago, war ein Jahr, meine ich, Coach bei den Columbus Blue Jackets. Kann ich so jetzt nicht so viel zu sagen vom Werdegang her. Auf jeden Fall musste nach Rick Bowness ein neuer Coach kommen. Ich denke, erst ein jüngerer Coach bringt ein bisschen frischen Wind rein. Winnipeg, ein Team, was ja schwer zu bestimmen ist. Diese reguläre Saison war sehr, sehr gut. Die Playoffs waren mega schlecht. Ja, muss man schauen, was da noch für Potenzial überhaupt in dem Team drin ist. Die Columbus Blue Jackets, die haben einen neuen General Manager und den kennen wir schon. Den habe ich nämlich eben gerade erwähnt. Das ist Don Waddell, der aus Carolina zu den Columbus Blue Jackets wechselt, kennt dort John Davidson, den President of Hockey Operations. Der war Interims GM, also war eigentlich der direkte Vorgänger von Don Waddell, aber vorher war seit 2013 Jarmo Kekäläinen der Finne Manager bei den Columbus Blue Jackets. Und da muss man sagen, die 11 Jahre dann knapp unter Jarmo Kekäläinen, die waren irgendwo so ein bisschen enttäuschend. Er hat 5 von die Playoffs erreicht, ja, einen einzigen Seriensieg, dieser Sweep damals gegen Tampa Bay, sensationell, 2020. Aber ansonsten war da nicht viel und auch so eine Personalentscheidung zum Schluss, wenn man dann das Thema Patrick Laine sieht, wenn man vor allem das Thema Mike Babcock sieht, da hätte ich viel früher erwartet, dass man sich von den Columbus Blue Jackets entscheidet, bei den Columbus Blue Jackets entscheidet, Jarmo Kekäläinen zu feuern. Es hat ein bisschen lange gedauert, meiner Meinung nach. Er war nicht so erfolgreich, wie man sich das erhofft hat. Er wurde, klar, vor 2 Jahren bei der Global Series in Finnland gefeiert, aber das war mehr so ein bisschen Nationalstolz, als dass es wirklich begründet war. Die Blue Jackets, die letzten Jahre, wirklich eine der enttäuschendsten Franchises der Liga. Und da hat Kekkelainen auch ein gutes Stück zu beigetragen. Ich denke, auch einige der Draftpicks waren nicht besonders glücklich. Einige der Verträge sind nicht so Werenski, wie man das vielleicht haben wollte. Deswegen, ja, eher unglücklich die Amtszeit von Kekkelainen. Don Waddell, hatte ich eben schon erwähnt, hat in Carolina viel aufgebaut. Auch mit einem Team, was jetzt nicht in einem großen Markt war. Vielleicht spricht das dafür, dass er in Columbus auch vieles gut machen kann. Die sind jetzt Patrick Laine losgeworden, also das ist ja sicherlich schon etwas, was Don Waddell geschafft hat. Musste dort kein Gehalt übernehmen und dementsprechend haben sie jetzt viel Geld zur Verfügung. Damit kann er vielleicht ein bisschen jetzt auch was machen mit ein paar Draftpicks. Mal schauen, wohin sich die Columbus Blue Jackets entwickeln. Die nächste Personalie ist ein Trainerwechsel bei der jüngsten Franchise der Liga, wenn man jetzt mal die Relocation von Utah rausnimmt, bei den Seattle Kraken. Und die haben den einzigen Coach der Vereinsgeschichte bisher, Dave Hextall, ersetzt am 29.05. diesen Jahres durch Dan Bylsma. Und Dan Bylsma, den kennen wir, den kennen vor allem die Fans der Pittsburgh Penguins. Dan Bylsma war von 2008 bis 2014 Coach in Pittsburgh, Stanley Cup-Sieger 2009. Conference-Finale 2013 erreicht, aber zum Ende hin dann doch enttäuschend, was in den Pittsburgh Penguins steckt. Das hat ja Mike Sullivan gezeigt 2016, 2017. Und ansonsten war Dan Bylsma noch Coach von 2015 bis 2017 in Buffalo, war zuletzt Coach der AHL-Franchise, des Farmteams der Seattle Kraken. Also da auch sinnvoll, dass man ihn hochzieht. Matty Beniers habe ich erwähnt, er kennt einige der jungen Spieler eben auch aus dem Farmteam. Von daher auch das eine Entscheidung, die nachvollziehbar ist, ob Dan Bylsma nochmal richtig erfolgreich in der NHL sein kann. Es gibt ganz wenige Coaches übrigens, die einen Stanley Cup mit zwei Teams gewonnen haben. Also man sagt ja häufig, hey, wir hätten gerne einen erfahrenen Coach. Im Grunde, aufgrund der Statistiken, sollten Teams von Coaches, die mit einem anderen Team schon mal Stanley Cup-Sieger wurden, eigentlich die Finger lassen. Aber natürlich möchte man Erfahrung haben, möchte jemanden haben, der weiß, wie man in der NHL gewinnt. Da ist Dan Bylsma sicherlich der richtige Mann in den Jahren 2008, 2009 gewesen in Pittsburgh. Frage ist, kann er das in Seattle auch wieder erreichen? Die San Jose Sharks, die haben auch einen neuen Trainer. Da war Marco Sturm in der Diskussion drin. Die haben wohl Interviews auch mit Marco Sturm geführt, haben sich dann gegen ihn entschieden und haben Ryan Wasowski geholt. Der ist Nachfolger von David Quinn. David Quinn war von 2022 an Trainer bei den San Jose Sharks und hat von 164 Spielen nur 41 gewonnen. 25% Siegquote in dem Fall, wobei es nicht ganz stimmt. Die wird ja über die Sonderpunkte umgerechnet. Aber 1 von 4 Spielen konnten die Sharks unter ihm nur gewinnen. Das lag aber nicht unbedingt an David Quinn. Wenn wir zum Beispiel uns daran erinnern, im letzten Jahr haben sie viele Spiele abgegeben gehabt, schon in der Sommerpause oder im Ende der vorherigen Saison, dann jetzt zur Trade Deadline auch nochmal ein paar Spiele abgegeben. Also ein Stück weit fand ich das auch unfair, was man da mit ihm gemacht hat, mit David Quinn. Aber gut, die Sharks haben sich dazu entschieden, einen anderen Coach zu verpflichten. Hatten ja auch mit Mike Greer einen neuen General Manager. Das ist auch öfter ein Grund, dass der dann sagt, okay, komm, ich möchte jetzt meinen Trainer haben. Wasowski war Assistant Coach schon mal in der AHL. War dann Cheftrainer bei den Chicago Wolves. Die hatten eine sehr gute Saison, als die Spielzeit abgebrochen wurde wegen Covid-19. Da wären sie vielleicht dann auch Calder Cup-Sieger gewonnen. Das Jahr drauf sind sie Calder Cup-Sieger gewonnen. Also Wasowski hat da gezeigt, dass er in unteren Ligen auch schon eben entsprechend dort erfolgreich sein kann. Und er ist der jüngste NHL-Coach mit 36 Jahren. Das zeigt so ein bisschen, dass die Sharks da vielleicht auch einen anderen Weg gehen wollen. Und ja, denke ich, eine mutige Entscheidung, haben aber auch nicht so viel zu verlieren. Wenn er jetzt 2-3 Jahre arbeitet, in denen überhaupt keine Erwartungen sind, kann er sich entwickeln. Das denke ich für einen jungen Coach eine Chance, auch mit jungen Spielern, mit sehr guten Draftpicks, haben wir ja auch schon drüber geredet bei den Sharks, dort zu arbeiten. Also auch das eine Verpflichtung, die aus meiner Sicht dann Sinn macht. Ein weiterer neuer General Manager, das ist Chris Patrick bei den Washington Capitals. Der ist Nachfolger von Brian McLellan. McLellan war seit 2014 General Manager. Unter seiner Ägide haben die Washington Capitals 5-mal einen Division-Titel geholt, 1-mal einen Conference-Titel und 9-mal die Playoffs erreicht. Aber am wichtigsten war, sie haben 2018 den Stanley Cup gewonnen. Also das erstmal da, ja, das Vermächtnis dann von Brian McLellan. Und es ist so, dass Chris Patrick schon die letzten Jahre sehr, sehr eng mit ihm zusammengearbeitet hat und McLellan ist weiterhin sein Vorgesetzter, jetzt allerdings als President of Hockey Operation und dementsprechend sind die beiden da einfach nur hochgerückt und Chris Patrick ist jetzt GM, der wird die letzten Jahre sicherlich viel Erfahrung gesammelt haben und da wissen die Washington Capitals und da weiß sein Chef dann eben auch ganz genau, was ihn da erwartet. Die Columbus Blue Jackets, die haben nicht nur einen neuen General Manager mit Don Waddell, die haben auch einen neuen Coach, nämlich Dean Evason. Und der war bekanntermaßen letzte Saison zu Beginn noch Trainer der Minnesota Wild und ist dann aber ja, entlassen worden. Die Vorgänger von Dean Evason, das waren zum einen ganz, ganz kurz Mike Babcock, habe ich eben schon erwähnt, bei Kekkelainen. Und dann tatsächlich Pascal Vincent, der ja, für mich einfach ein ganz, ganz schweres Erbe hatte, nach Mike Babcock direkt reingerutscht ist, überhaupt nicht derjenige war, den sie haben wollten als Cheftrainer und einfach auch Pech hatte mal wieder mit Verletzungen, mit einem schlechten Kader, die Patrick-Laine-Geschichte und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz schlechte Rahmenbedingungen und deswegen bei Pascal Vincent nicht ganz so oder ein bisschen anders als bei David Quinn, aber trotzdem finde ich da auch sehr unfair dem Coach gegenüber die Rahmenbedingungen. Aber sei es drum, es ist eben so, Dean Evason war schon mal Coach in der WHL, war schon mal Coach in der AHL und eben seit 2019 bei Minnesota gewesen, 4-mal die Playoffs erreicht, aber nicht einmal eine Playoff-Serie gewonnen. Also da ja, hat er so ein bisschen Luft nach oben gelassen. Bei den Blue Jackets sind die Erwartungen sicherlich weiter unten. Er soll ein Team entwickeln. Er hat auch in Minnesota, finde ich, gut gearbeitet mit jungen Spielern. Auch da muss man ja die Rahmenbedingungen sehen. Die haben ja immer noch sehr, sehr viel Geld, was sie für Spieler bezahlen, die rausgekauft wurden aus ihren Verträgen. Und da kann ja zum Beispiel Dean Evason auch nichts für. Also ich fand es schon bemerkenswert, dann auch, wie er vorletztes Jahr zum Beispiel auch mit dem Team gearbeitet hat. Ja, in den Playoffs war mehr drin, aber trotzdem musste man die auch erstmal erreichen. Also fand ich schon okay, die Arbeit von Dean Evason in Minnesota. Columbus, wie gesagt, ein Team, was ganz andere Erwartungen hat in der nächsten Spielzeit. Und dementsprechend, glaube ich, kann er da auch vielleicht etwas ruhiger arbeiten dann als im Hockey State Minnesota. Und dann kommen wir zur allerletzten, ich hätte auch fast gesagt furchtbarsten Personalie, beziehungsweise das allerletzte, was jetzt kommt an Personalie, ist vielleicht auch schon so eine kleine Bewertung. Die Edmonton Oilers haben einen neuen General Manager. Vorgänger waren zum einen Ken Holland, der seit 2019 da war, der aber dann nach Ablauf der Saison und nachdem die Stanley Cup-Spiele zu Ende waren, Spiel 7 dann verloren war, eben irgendwann dann raus war aus der Geschichte. Sein Vertrag lief ja aus. Und der Nachfolger von ihm war Jeff Jackson, der ist CEO of Hockey Operations, also nicht wie andere Teams President of Hockey Operations. Ich denke, insgesamt von der Position her und von den Befugnissen her ähnlich wie dann bei anderen Teams, zum Beispiel ein John Davidson. Also Jeff Jackson hat zwischendurch die Geschäfte übernommen, hat ja auch einige Verträge dort ausgehandelt. Victor Arvidsson ist da zu nennen, hat den Draft auch betreut für die Edmonton Oilers. Und ja, in der Free Agency am 1. Juli gab es auch eine Mitteilung der NHL. Und diese Mitteilung der NHL, die würde ich mal mit viel gutem Willen als schäbig bezeichnen. Denn der Zeitpunkt dieser Mitteilung der NHL, das war der 1. Juli, also mitten in der Free Agency. Mitten an dem Tag, an dem am meisten passiert bei Spielerwechseln, bei neuen Verträgen. Und in dieser Mitteilung hat die NHL verkündet, dass Joel Quenneville, Stan Bowman und Al McIsaac wieder in der NHL arbeiten dürfen. Die wurden 2021 von der NHL ja im Prinzip suspendiert bzw. zum Rücktritt gezwungen im Zuge des Missbrauchsskandals rund um die Chicago Blackhawks. Kurzfassung, 2010 gab es einen Spieler bei den Chicago Blackhawks, der sich bei seinem einen Coach gemeldet hat und gesagt hat, hier, ich wurde misshandelt von einem Videotrainer. Das Ganze wurde weitergegeben, unter anderem dann auch in einem Meeting an Joel Quenneville, Stan Bowman und Al McIsaac. Die haben gar nicht gehandelt. Dieser Videocoach hat dann eben auch 2010 zusammen mit dem Team den Stanley Cup gewonnen, durfte einen Tag mit dem Stanley Cup verbringen und so weiter und so weiter. Ende vom Lied war, der hat sogar ein Empfehlungsschreiben bekommen, hat dann weitergearbeitet und dann irgendwann auch einen Jugendspieler misshandelt und wurde dafür dann auch verurteilt. Und die NHL hat 2021 nach einer Untersuchung der Chicago Blackhawks selbst entschieden, dass eben Quenneville, Bowman und McIsaac nicht mehr in der NHL arbeiten dürfen, bis auf Weiteres, bis nämlich Gary Bettman bzw. dann auch die Fachleute der NHL bestimmen würden, dass die wieder dort arbeiten dürfen. Wenn ihr euch dafür interessiert, was damals passiert ist, hört ihr euch Folge 104 an. Sexueller Missbrauch bei den Chicago Blackhawks. Das ist eine Sonderfolge von mir damals zu dem Themenkomplex gewesen. Also da sollten alle Informationen nochmal mit dabei sein. Ist auch ein Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch mit dabei. 0800 22 55 530. SaveMeOnline.de wäre auch eine Website. Also da an der Stelle sei das mal erwähnt. Wenn ihr Opfer von sexuellem Missbrauch seid, meldet euch und sucht euch bitte dringend Hilfe. Da sind die beiden Nummern, die sind auch in den Shownotes von Folge 104 mit dabei. Also, am 1. Juli verkündet die NHL, dass diese drei Akteure wieder in der NHL tätig sein dürfen. Ja, und dann gab es schon vorher immer so ein paar Gerüchte, dass die Edmonton Oilers wohl drüber nachdenken, sich eben dann einen neuen General Manager zu holen und sich dann auch Stan Bowman zu holen. Und tatsächlich war es dann so, dass am 24.07. die Edmonton Oilers verkündet haben, dass sie Stan Bowman als neuen General Manager anstellen. Es gab eine Pressekonferenz mit Jeff Jackson, da war Stan Bowman mit dabei, der dann auch natürlich verkündet hat, dass er eben an sich gearbeitet hat, dass er seit dem Skandal eben auch versucht hat, sich zu bessern, dass er mit Kyle Beach, das war der Spieler, der damals betroffen war, telefoniert hat, bevor er die Stelle angenommen hat, dass er ein ermutigendes Gespräch mit Kyle Beach hatte, all solche Dinge. Es war da Sheldon Kennedy, der ist jemand, der die Respect Group mitgegründet hat. Das ist eine Gruppierung, die eben auch dann dort bei solchen Themen, Missbrauchsskandalen, Missbrauchsthemen mithilft, die auch beurteilen kann aufgrund von Experten, ob sich jemand weiterentwickelt hat. Der hat wohl auch vorher intensiv mit Stan Bowman zusammengearbeitet, hat auch nur gute Sachen über Stan Bowman gesagt. Der hat eben auch, Bowman selber hat dann auch noch gesagt, dass er 2010 natürlich falsch gehandelt hat, dass er heute anders handeln würde. Alles in Ordnung. Ich muss aber sagen, ich kann zu keinem Prozent nachvollziehen, warum die Edmonton Oilers Stan Bowman als General Manager verpflichten. Wenn wir zuallererst mal auf die sportliche Komponente schauen, Stan Bowman hat 2009 ein sehr gutes Team der Chicago Blackhawks geerbt. Das muss man da sagen. Er hatte da eben schon mit Jonathan Toews und mit Patrick Kane zwei sehr, sehr gute Key-Players. Da waren andere Spieler drumherum, die er dann auch mit hatte. Ja, er hat dafür gesorgt, dass sie zu einer Dynasty wurden. 2010, 2013, 2015 Stanley Cups gewonnen. Alles in Ordnung. Er hat allerdings dafür auch hohe Preise bezahlt. Jetzt kann man diskutieren. Auch andere Teams, wie zum Beispiel Tampa, haben eben nicht die ganze Zeit gewonnen, haben nicht die ganze Zeit oben mitgespielt. Das ist richtig. Chicago hatte da eine sehr erfolgreiche Ära. Ich finde aber den Umbruch danach, den hat Stan Bowman äußerst schlecht gestaltet und hat da eben nicht unbedingt bewiesen, dass er sportlich ein guter General Manager ist. Das ist die eine Thematik. Da kann man noch drüber diskutieren. Aber aus menschlicher Sicht, aus, ja, ich würde auch mal sagen, taktischer Sicht, finde ich diese Verpflichtung so fatal. Die Tatsache, dass die NHL am 1. Juli verkündet, dass die drei wieder in der NHL arbeiten dürfen, bedeutet nicht, dass die drei wieder in der NHL arbeiten müssen. Und für mich ist es so, ich fände es selbstverständlich, dass die drei natürlich eine zweite Chance bekommen. Gar keine Frage, die sollen eine zweite Chance bekommen. Aber warum zum Geier muss diese zweite Chance bei einem Team in der NHL sein, bei einem Team, was um zwei Drittel den Stanley Cup verpasst hat. Warum sind die Oilers so darauf angewiesen, Stan Bowman zu bekommen, dass er diese erste Position nach diesem Skandal wieder in Edmonton bekommt? Das erschließt sich mir nicht. Das verstehe ich nicht. Wirklich, das verstehe ich zu keinem Prozent. Da kann mir kein Mensch erzählen, dass das eine sinnvolle Entscheidung ist. Da kann Sheldon Kennedy loben, wie Bowman an sich gearbeitet hat, wie er möchte. Ich verstehe diese Entscheidung nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Entscheidung reiht sich leider in einige andere Entscheidungen bei den Edmonton Oilers ein. Wir reden über Evander Kane, über dessen Historie. Wir reden über Corey Perry, über dessen Historie. Wir reden jetzt über Stan Bowman. Natürlich kann man sagen, hey, sportlicher Erfolg, die Jungs, Evander Kane hat sich in Edmonton sehr gut benommen, gar keine Frage. Corey Perry war super gut in Edmonton, hat sehr gut auch in den Playoffs die Rolle ausgefüllt, die er ausfüllen sollte, gar keine Frage. Aber da hat er auch Erfolg gehabt und bei Evander Kane auch, da hat er auch Erfolg gehabt. Und ich finde, in schwierigen Situationen, in Misserfolg, bei schlechten Teams, wenn es mal nicht so gut läuft, oder wenn ich mal für jemanden vielleicht etwas machen muss, der Hilfe braucht, da zeigt sich der Charakter von Menschen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese drei Verpflichtungen sind für mich in Reihe. Natürlich Maßstab, ne? Immer verschiedene Situationen, verschiedene Geschehnisse rund um die Spieler und um den General Manager. Aber leider zeichnet sich da ein Bild ab der Edmonton Oilers für mich, was aus menschlicher Sicht für mich fatal ist und was einfach etwas ist, was ich hoffe bei anderen NHL-Teams nicht so der Fall ist. Wie gesagt, sportlich, die Oilers haben den besten, mit Abstand besten Spieler der Liga. Sie haben mit Leon Dreiseitel einen super Spieler mit dazu. Den kannst du, habe ich immer gesagt, je nachdem, wie du es bewerten willst, ist der Top 3, Top 5 in der Liga. Er ist der mit Abstand beste Deutsche in der NHL, den wir je hatten bisher. Und alles ganz toll, sie haben super Playoffs gespielt, sie haben mich überrascht, sie haben in der Finalserie sensationell das Comeback geschafft von 0-3 auf 3-3, hätten fast Spiel 7 gewonnen, aber diese Personalentscheidung ist für mich eine der furchtbarsten Personalentscheidungen seit langer Zeit in der NHL und ich kann sie wirklich zu keinem Punkt nachvollziehen. Es gibt genug andere General Manager. Man hätte von mir aus auch sagen können, man macht ihn zum Assistant General Manager. Man lässt ihn erstmal zeigen, dass er in so einer Position mit der Verantwortung, mit dem Rampenlicht auch so handeln kann, wie er das aufgrund seiner Sessions und seiner Therapien, die er vielleicht hatte, jetzt auch anscheinend gezeigt hat. Aber dass er sofort wieder General Manager wird in der NHL, kann ich 0,0 nachvollziehen. Ich finde den Vorgang insgesamt für die Liga, also auch im Hinblick auf die Free Agency, absolut grottig, dass man genau an dem Tag die Meldung feige an dem Tag reinschiebt, nämlich genauso in der Hoffnung, ach komm, da passiert ja eh so viel, das schieben wir mal unten drunter. Unter die ganzen neuen Verträge von der NHL finde ich absolut feige, das an dem Tag zu machen. Und eben dann auch diese Verpflichtung dann als General Manager kann ich nicht nachvollziehen. Auch Joel Quenneville wird wahrscheinlich eher als Head Coach eines NHL-Teams auftauchen als in einem Farmteam. Auch das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich insgesamt nicht in Ordnung, wenn das passieren sollte. Einfach auch im Themenkomplex Hockey. Wir reden so oft über die Pride Nights. Wir reden über viele Dinge, die sich ändern sollten. Hockey is for everyone. Ja, in dem Fall aber finde ich das nicht angebracht. Ja, nochmal. Zweite Chance, gar keine Frage. Wenn Stan Bowman in der AHL General Manager ist, wenn er irgendwo Assistant General Manager ist und sich über Jahre beweist, gerne wieder als General Manager einer NHL-Franchise. Aber so von null, ohne Konsequenz im Prinzip, auf er ist wieder General Manager, das gefällt mir überhaupt nicht. Muss ich leider so sagen. Hat übrigens an sich mit der Thematik, nicht, dass jetzt wieder jemand kommt, ich mag die Oilers nicht, hat mit den Oilers an sich erstmal nichts zu tun. Das hätte ich bei jedem anderen Team auch gesagt. Ich habe eben erwähnt, die drei Personalentscheidungen, finde ich, sind in einer Reihe, leider. Aber nochmal, die Personalie Stan Bowman, die hätte ich bei jeder anderen NHL-Franchise genauso kritisiert wie hier auch. Ich wollte ihn nicht als General Manager sehen in den nächsten Jahren. Das ist jetzt leider passiert. Finde ich persönlich schade. Und ja, natürlich kann er jetzt beweisen, dass er sich gebessert hat, aber das hätte er woanders auch gekonnt und das wäre für mich ein nachvollziehbarer Weg gewesen zurück in die NHL, als jetzt einfach wieder direkt als Manager einer sehr, sehr guten Franchise. Ja, dann habt ihr zum Schluss dieser Folge über Trainer und General Manager auch nochmal einen kleinen Rant von mir bekommen. Ich hätte gerne eure Meinung dazu, das, was ich schon von einigen auch im Netz gehört habe. Ich habe ja auch die Verpflichtung damals kritisiert direkt. Das war ähnlich wie das, was ich jetzt gerade eben ausgedrückt habe. Trotzdem sehr, sehr gerne info@sportpassion.de, @Lars_mal bei X, Sportpassion bei Instagram. Könnt ihr euch gerne an mich wenden. Und dann kommt zum Schluss, siehste, da hätte ich es fast vergessen, dann kommt zum Schluss von mir noch der Versuch, eine Frage zu beantworten. Und zwar ist die Frage bei Instagram reingekommen von OscarTM12, also von Oscar, ich glaube, derjenige weiß dann, dass er die Frage gestellt hat. Und zwar gab es da eben von ihm die Bitte: Servus, mich würde in Bezug auf die GMs interessieren, was einen guten GM ausmacht, beziehungsweise wie ein NHL-Team aufgebaut werden sollte im Hinblick auf die verschiedenen Rollen innerhalb des Teams und ob es da Unterschiede zur Zusammenstellung eines DEL-Teams gibt. Also der Themenkomplex ist natürlich sehr weit, da könnte man, glaube ich, eine eigene Folge drüber machen, was einen guten General Manager in der NHL ausmacht. Natürlich ist das erstmal immer abhängig davon, wo die Teams sich befinden in der NHL. Das ist, glaube ich, für mich ein großer Unterschied zur DEL. Wie gesagt, ich bin kein Experte, was das deutsche Eishockey betrifft, aber ich würde schon sagen, ein Manager in der NHL, der ist irgendwo in einer Phase seines Teams zwischen kompletter Neuaufbau und Titelkandidat. So, in der DEL ist das natürlich so, dass du auch Teams hast, die Meisterschaftskandidaten sind. Ich nenne jetzt einfach mal, gut, letztes Jahr war es jetzt ausnahmsweise mal Bremerhaven, aber zum Beispiel Berlin, Mannheim, München wären so die drei, die mir da einfallen würden. Du hast dann Teams in der Mitte eher, die, ja, wo es eben darum geht, vielleicht auch mal die Playoffs zu erreichen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu erreichen. Straubing, Ingolstadt und so weiter, Augsburg, Nürnberg vielleicht da auch dann zu nennen. Und du hast halt Teams, die eher unten sind, kleinere Teams, die, wo es eben um den Klassenerhalt geht. Also das ist zum Beispiel auch schon mal ein Unterschied. Wir haben nicht dieses Definitive mit einem Klassenerhalt, wobei Auf- und Abstieg in der DEL ja auch oft mal ein eigenes Thema waren. Aber das haben wir zum Beispiel in der NHL nicht. Dann, ja, es gibt einfach unterschiedliche Herausforderungen bei einem NHL-Team. Wenn wir jetzt das Beispiel die Edmonton Oilers nehmen, da geht es natürlich darum, ein Spitzenteam punktuell zu ergänzen und für möglichst wenig Geld sehr gute Ergänzungsspieler zu bekommen. Die Superstars haben sie. Dann geht es natürlich in der NHL darum, unter dem Salary Cap zu arbeiten. Das ist ein großer Unterschied zur DEL. Da gibt es sicherlich ein Budget, was die Teams haben, aber einen grundsätzlichen Salary Cap gibt es nicht. Das heißt, da gibt es natürlich auch verschiedene Rahmenbedingungen, wie Teams arbeiten können. Kleinere Standorte werden sicherlich weniger Geld haben, es sei denn, du hast irgendwie einen Mäzen, als eben dann die großen Teams. Sag mal, Red Bull München wird ein anderes Budget haben, auch aufgrund des Sponsors und des Namensgebers. Dann ist es auch so, dass die GMs in der DEL natürlich, glaube ich, wesentlich kurzfristiger arbeiten, was vor allem dann die Kontingentspieler betrifft. Du kannst natürlich da nie so lange Verträge abschließen, weil vielleicht auch Spieler dabei sind, die doch nochmal darauf hoffen, nach Nordamerika zurückzukehren, die eben einfach nur über ein oder zwei Jahre Verträge abschließen, weil sie sich gar nicht so lange an den Standort in Europa binden wollen, weil sie das vielleicht am Ende ihrer Karriere, am Anfang der Karriere als Sprungbrett irgendwohin auch immer sehen oder als Abschluss, um nochmal ein bisschen Geld mitzunehmen. Also diese Langfristigkeit, glaube ich, die ist schwieriger in der DEL. Dann gibt es vielleicht, wie gesagt, bin kein Experte, dann gibt es vielleicht Teams, die man eher so als klassische Ausbildungsteams sieht, die einfach nie ein so hohes Budget haben, dass die Spieler lange halten können, die also auch eben eine sehr gute Nachwuchsarbeit vielleicht haben müssen, die Spieler finden müssen, die sie dann irgendwann an andere Teams wieder abgeben. Das ist so ein Punkt. Es gibt nicht den Draft, also es gibt nicht die Möglichkeit in der DEL, sich über Nachwuchsspieler neu aufzubauen. Das ist zum Beispiel eine Herausforderung. Nehmen wir ein junges Team wie die Blue Jackets, habe ich vorhin kritisiert, dass die in den letzten Jahren vielleicht nicht so das gute Händchen hatten, was Draftpicks betrifft, wo man eben sagen muss, dass man darüber dann vielleicht auch ja, jemanden finden muss. Oder nehmen wir mal Utah als Beispiel. Die haben sehr, sehr viele Draftpicks in Arizona gesammelt, weil dort vielleicht auch keiner unbedingt hin wollte, aufgrund der Rahmenbedingungen der Franchise, weil dort eben kein so stabiler Standort war, weil der Besitzer nicht gut war. Auch das ist eine Thematik. Und da ist es jetzt so, dass sie in Utah mit ganz anderen Rahmenbedingungen arbeiten können. Das ist plötzlich ein Hype da, es sind viele Fans da, es ist eine gute Halle da, da wird noch eine bessere Halle kommen, beziehungsweise die wird umgebaut, du hast einen innovativen Besitzer und plötzlich machen sie so Tauschgeschäfte, dass sie eben dann auch einen Circuit-Chef sich holen aus Tampa Bay, wo man eben sagt, okay, komm, wir holen uns jetzt mal einen besseren Spieler, der wäre vielleicht vor ein paar Jahren nicht dahin gewechselt oder die Franchise aus Arizona hätte den gar nicht geholt. Ne? Da kann man jetzt die Draftpicks umsetzen. Also es sind, einige Dinge sind natürlich ähnlich, ganz klar, aber durch die unterschiedlichen Bedingungen in den Ligen, eben was Salary Cap, was Draft betrifft, sind da schon etwas andere Rahmenbedingungen. Wir hatten die Herausforderungen auf Verschied. Sowas gibt es in der DEL, soweit ich weiß, überhaupt mal gar nicht. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Komponente. Du hast so etwas wie die Restricted Free Agency, wo du weißt, der Spieler bleibt bei mir, ich habe das Recht auf den Spieler, aber ich muss auch einen Vertrag mit ihm aushandeln. Da gibt es dann diese Schiedsgerichtsprozesse in der NHL, wo eben dann theoretisch auch jemand Drittes festlegen kann, was ein Spieler denn verdient. Also das sind auch so Punkte, die ja etwas unterschiedlich sind. Ich denke auch, die Frage zielt so ein bisschen dahin, ob ich vielleicht, wenn ich eine Franchise aufbaue, am Anfang einen Center verpflichte, ob ich einen guten Verteidiger verpflichte und so weiter. Also das sind eher auch so theoretische Dinge. Wie komme ich an einen guten Torwart? Da spielen viele, viele Dinge mit rein, die es vielleicht in der Form in der DEL so nicht gibt. Weil, ja, wie gesagt, die Rahmenbedingungen insgesamt nicht so da sind. Du kannst halt in der DEL natürlich Spieler auch nicht einfach so hin und her schieben. Also aufgrund der Verträge in der NHL kann ein General Manager natürlich auch Spieler einfach tauschen. So, da kannst du als Spieler überhaupt nichts gegen machen. Wenn du einen Vertrag hast, wo keine No-Move-Clause oder No-Trade-Clause drin ist, dann bist du dem General Manager ausgeliefert. Der muss dann eben entsprechend Spieler tauschen können. Auch das ist eine Fähigkeit, mit anderen Managern zu verhandeln. Die Thematik gibt es so in Europa dann erstmal nicht. Dementsprechend ist das sicherlich etwas, was sehr, sehr gefragt ist, auch bei entsprechenden General Managern in der NHL, dass die genau wissen, okay, was bringt mir ein Deal mit einem anderen General Manager? Kann ich dem vielleicht im Moment helfen? Dafür hilft er mir in einem halben Jahr oder in einem Jahr? Oder ne, wie kann ich meine Assets in Anführungsstrichen dann auch besser einsetzen? Diese Trade-Thematik ist auch etwas, was jetzt die NHL auch sehr unterscheidet von der DEL. Also klar, es steht bei beiden Managern drauf, aber ich glaube, der Anforderungskomplex und die Aufgaben und die Fähigkeiten, die man haben muss, die sind doch teilweise sehr unterschiedlich zwischen der NHL und der DEL. Aber nochmal, das liegt nicht grundsätzlich an den Personen der General Manager, sondern dann eher an den Regularien drumherum, was die Liga, aber auch die Sportwelt in Nordamerika und in Europa dann insgesamt betrifft und dann auch unterscheidet. So, das war hoffentlich dann zum Schluss nochmal ein etwas positiveres Thema und damit würde ich auch sagen, schließt mal die Sendung hier ab. Auch da wird ein bisschen länger gedauert als geplant, aber gut, so ist es. Und dann natürlich die Bitte, ich habe eben um Meinungen gebeten, aber auch gerne Fragen. Ich finde die Frage zum Beispiel jetzt von Oscar, die ist super, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und dementsprechend sehr, sehr gerne wieder auch Fragen zu euren Teams. Ich habe schon ein paar bekommen zu einigen Mannschaften, aber auch da die Bitte sehr gerne. Es wird pro Team wieder eine Saisonvorschau geben. Auch da Wünsche, wenn ihr noch Wünsche habt, was soll ich mit reinnehmen? Letztes Jahr waren es die Rivalitäten. Ich habe selber die Stadion-Thematik mit eingebaut. Dieses Jahr wird es ein bisschen was anderes werden. Und wenn ihr da Ideen und Wünsche habt, sehr, sehr gerne, dann noch schnell info@sportpassion.de @Lars_X, Sportpassion bei Instagram. Und damit soll es das jetzt endlich für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.